Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast, der euch mental stark macht, mit dem besten Ernährungswissen versorgt und euch genau das gibt, was ihr für euren Sport wirklich braucht. Wie läuft das Ganze ab? Wir starten mit dem Warm-up, wir lernen unseren Gast kennen. Danach starten wir ins Workout. 4 Quiz-Elemente gibt es da: Start, Halbzeit, Zielgerade und die Community-Frage. Pro richtige Antwort gibt es 6 Punkte, außer bei der Halbzeit, da kann man 7 Punkte abstauben. Einmalig darf dann auch ein Telefonjoker um Rat gefragt werden, aber nur bei den Fragen 1 bis 3. Am Ende geht's ins Cooldown. Wir gucken auf den Punktestand, schauen, wie hoch der Powerbar-Gutschein ausfällt und wir gucken, wie viel reinkommt in den Powerbar-Spendentopf. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Er ist heute bereits zum zweiten Mal bei Powerbrains zu Gast. Beim ersten Besuch stand er unmittelbar vor seiner unglaublichen Challenge, 120 Mal den Challenge Rot, also 120 Ironmans in 120 Tagen. Heute wird er uns berichten, wie es gelaufen ist und was als nächstes auf der Agenda steht. Willkommen zurück bei Powerbrains an den Mann, für den es keine Grenzen gibt, der Mann der Extreme. Schön, dass du wieder bei uns bist, Jonas Deichmann.
Danke dir, freut mich sehr nochmal dabei zu sein.
Ja, und uns freut das erst. Ja, also wirklich, sehr, sehr schön, dich wieder hier zu haben. Jonas, wie gerne denkst du an die Zeit 9. Mai bis 5. September 2024 zurück?
Also es war eine Wahnsinnszeit. Es waren für mich die 4 härtesten Monate meines Lebens, aber auch unglaublich geile. Das war einfach diese, zum einen diese Atmosphäre, die Stimmung, wie viele Menschen da mitgemacht haben, wie viele Leute auch ihre eigenen Grenzen überwunden haben. Das war ja am Ende ein Volksfest. Also da war, am Ende waren es ja ein paar hundert Leute jeden Tag, die dabei waren. Und genauso auch ein Ziel zu haben, was für mich persönlich wichtig ist, ja, und sich darauf vorzubereiten, das durchzuführen mit einem tollen Team drumherum. Das ist so, man braucht ja eine Aufgabe im Leben und die habe ich gehabt.
Also 120 Ironmans in 120 Tagen, wir können es nicht oft genug sagen. Du hast danach gesagt, ey, boah, ich baue jetzt wirklich erstmal eine kurze Auszeit und muss auch abtrainieren. Wie sieht diese Auszeit aus oder wie hat die ausgesehen und wie sieht das Abtrainieren aus? Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, also ich habe fast 100 Stunden Sport pro Woche gemacht, ja, für 4 Monate, ja, und die Vorbereitung waren ja auch über 50 Stunden Sport die Woche. Und das Wichtige ist, dem Körper auch eine sanfte Landung zu geben. Also man möchte einfach nicht diese Vollbremsung haben, denn ich habe ja Organe und alles ist ja größer geworden. Ja. Und ich habe am Tag danach erstmal, ging es mir super, weil ich habe 7 das erste Radiointerview gehabt, dann ging es direkt so weiter, abends noch eine Talkshow, zwischendrin noch ein Empfang bei der Stadt und so weiter. Also solange ich noch eine Aufgabe hatte und noch mit dem Kopf her in dem Projekt war, war ich auch nicht müde. Ja. Ich habe also diese Grundmüdigkeit gehabt. Ich bin dann also am Tag 122 bin ich abends an Fuschelsee gefahren und war dann 3 Tage mit dem Hotel Jakob zu Gast, ein Freund von mir, und habe auch gewusst, jetzt habe ich 3 Tage frei. Ja. Und an dem ersten Tag frei, da kommt dann so diese Müdigkeit mit voller Wucht. Also es sind 15 Stunden Schlafen, Mühe, die Treppe hochzulaufen. Und es war aber ein Tag und dann war es auch wieder gut. Aha. Und dann hatte ich so eine Phase mit, ja, so vielleicht 2 Monate mit einfach Grundmüdigkeit. Das, ja, heißt, da schlafe ich dann so irgendwie 9, 10 Stunden am Tag und bin einfach so ab 18 Uhr dann müde. Jetzt keine körperlichen Beschwerden, sondern einfach der Punch hat vollkommen gefehlt. Das heißt, ich konnte auch jetzt ein paar Wochen nach dem Projekt, zwar ganz locker hätte ich einen Marathon laufen können oder eine Langdistanz machen, aber ich konnte keine 10 Liegestützen und schon gar keinen Intervall. Also es ist einfach, kann der Körper nicht mehr. Ja. Und das hat tatsächlich so etwa 4, 5 Monate gedauert, bis ich jetzt, sag mal so, das wieder ganz auf normal. Mhm. Und daher das Abtrainieren auch. Ich habe dann auch so etwa 30 Stunden Sport die Woche im Herbst gemacht. Mhm. Und das war Sport nach Lust und Laune. Also viel Radfahren und Schwimmen, auch Yoga. Mhm. Wieder mal so ein bisschen mit Stabilitätstraining angefangen, mal Liegestützen und so, wieder ein bisschen Kraft aufbauen. ganz, ganz viel Yoga. Und aber nach Lust und Laune, um einfach auch dem Kopf ein bisschen Erholung zu geben und damit einfach sanfte Landung und, ja, und den Körper wieder auf Normalniveau runterbringen. Und jetzt bin ich wieder voll im Training für neue Projekte.
Ja, weil langweilig wird es mit dir auf gar keinen Fall. Warst du seitdem nochmal in Rot? Kannst du das nochmal sehen überhaupt?
Ja, natürlich. Also Rot ist ja so ein bisschen die zweite Heimat geworden und das waren einfach, ich habe nur tolle Erinnerungen an Rot. Das war so schön. Ich bin im Herbst zweimal in Rot noch gewesen. Einmal zur Buchpräsentation. Es ist ja auch ein Spiegel-Bestseller, weil ich es kann über mein, Projekt entstanden. Das haben wir in Rot vorgestellt. Mhm. Und dann war ja auch Filmpremiere. Es gibt ja auch einen Kinofilm dazu, der gerade in Kinos läuft. Und da haben wir auch in Rot dann die Filmpremiere gehabt. War innerhalb von ein paar Minuten war das ausverkauft und wieder eine Riesenstimmung mit Läufchen dabei und so. Das war natürlich toll. Also ich bin mal wieder gerne in Rot, bin jetzt natürlich dann auch im Juli natürlich auch zum einen bei der Challenge mit dabei und dann am nächsten Tag Laktat-Clearance-Challenge, die Doppellangdistanz natürlich wieder.
Ja. Also es geht dir noch nicht auf die Nerven, auch Rot geht dir nicht auf die Nerven. Wir gehen dir nicht auf die Nerven, sonst wärst du heute auch nicht da. Und ich würde sagen, wir starten ins Warm-up. Warm-up. Also, ich weiß, du hast schon 1 Million Mal drüber gesprochen. Natürlich möchte ich mit dir weitersprechen über diese unfassbare Leistung. Wenn man das runterbricht, ne? Also 120 Mal Langdistanz an 120 Tagen sind 456 Kilometer Schwimmen, 21.600 Kilometer Radfahren und 5.064 Kilometer Laufen. Ist das ein Rekord für die Ewigkeit?
Wahrscheinlich nicht. Also jeder Rekord wird irgendwann gebrochen, muss man einfach ganz klar sagen.
Also glaubst du, es gibt noch so verrückte Menschen wie dich da draußen?
Das ist ja auch gut. Also es bringt ja den Sport weiter. Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Es ist definitiv ein Rekord, wo es nicht viele Menschen gibt, die ihn brechen können, muss man ganz klar sagen. Aber irgendwann wird jeder Rekord gebrochen. Also es ist auch, wenn man sich die Sportgeschichte anschaut, manche Rekorde haben auch Jahrzehnte Bestand. Aber irgendwann wird ein Rekord gebrochen. Das ist ja auch gut. Es gibt ja auch, allein wenn man sich anschaut, jetzt im Triathlon-Sport, wie sich Zeiten verbessert haben. Also das ist ja, ich habe Zeiten, da hat man gefeiert, das hat man die 9-Stunden-Marke, da hat man die 8-Stunden-Marke geknackt. Und das sind ja Zeiten, da kommst du nicht mehr in die Top 10 mittlerweile. Richtig. Und das ist zum einen in der Ernährung, wo sich ganz viel macht, Aerodynamik und so Sachen. Und genauso geht es auch für die Ultralangdistanz in einem anderen Maßstab natürlich. Also jetzt, wenn du nochmal bessere Aerodynamik und Ernährung hast, dann bringt dir das jetzt, dann sind es kleine Bausteine für 120, die natürlich essentiell sind, aber am Ende ist es ja der Mindset vor allen Dingen, der entscheidet, dass man das jeden Tag wieder aufs Neue. Aber trotzdem muss ich ganz klar sagen, Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden und werden sie auch irgendwann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ja.
Ja. Du hast ihn auf jeden Fall jetzt erstmal, diesen Rekord. Du hast es geschafft und du hast in deinem Podcast, den du zusammen mit Marc Bernreuther hast, Deichmann versus Edelsepp, hast du gesagt, rückblickend muss man sagen, das hätte das erste Projekt sein können, bei dem ich scheitere. Solche Gedanken darf man sich aber währenddessen ja gar nicht machen, oder?
Ja, also muss man auch ganz klar sagen, habe ich noch nie gehabt, diese Gedanken. Also muss man im Kontext sehen, ich habe keine einzige Sekunde daran gezweifelt, dass ich das Projekt schaffe, nie. Und möchte auch ganz klar sagen, auch auf die Frage, ob das nochmal gebrochen werden kann, mir ging es am Tag 120 gut, also ich hätte auch weitermachen können. Mhm. Ob ich jetzt 130, 140, 150, 180 geschafft hätte, ich weiß es nicht, wir werden es nie erfahren. Aber ich hätte mehr als 120 geschafft, definitiv. Mhm. Der Punkt ist, aber irgendwo muss Schluss sein. Und ich wollte das Projekt nicht mit einem Sturz oder einer Verletzung beenden, was es ja, wenn ich es Open End mache, per Definition tut. Ja. Und 120 ist schön, das passt schon so.
Ja.
Und wie ich das gemeint habe mit dem Kontext, dass ich bei diesem Projekt keinen Puffer hatte.
Ja.
Bei allen vorherigen Projekten war das immer so, naja, dann, wenn ich jetzt einen Ultramarathon jeden Tag durch die USA laufe und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt Beschwerden, es wären jetzt keine 55 Kilometer, sondern nur 45, dann kann ich es am nächsten Tag, mache ich halt dann 2 Tage ein bisschen Überstunden und laufe das wieder rein. Und dieses Mal war es, wenn ich 1 Kilometer nicht schaffe an einem Tag, dann habe ich das per Definition nicht geschafft.
Ja.
Das heißt, es gab diesen Puffer nicht und es gab Faktoren, das kann ein Sturz sein, dann ist es vorbei. Es ist, wenn ich eine Krankheit habe oder irgendwas, ich habe auch einen Infekt gehabt, 2-mal einen leichten. Ich habe Knieentzündung gehabt, ich habe den übelsten Hexenschuss meines Lebens gehabt, eine Achillesfersenreizung. Das sind viele Dinge, wo ich weiß, es waren jetzt kritische Bereiche, wo nicht viel fehlt. Und das bedeutet nicht, dass ich während des Projekts jemals an meinem absoluten Limit war. Im Gegenteil, ich habe auch jeden Abend, es gibt ja auch gerade eine wissenschaftliche Studie, auch ausgeführt, erfüllt eine Frage nach meinem Gesamtbefinden des Tages, eine Skala von 1 bis 10. Mhm. Das Niedrigste, was ich angegeben habe, war, ich glaube, eine 4 an einem Tag. Und ich bin auch nie gegangen beim Marathon, ich bin immer gejoggt. Ja. Das heißt, solange ich jogge, ist er noch, natürlich bin ich den Tag zu Ende.
Okay, genau.
Alles okay. Aber ist es trotzdem so, das ist, wenn du eine Knieentzündung hast oder sowas, da fehlt nur dieses kleine bisschen obendrauf. Und dann hast du so eine kritische Schwelle, wo es einfach sofort in so eine Abwärtsspirale reingeht.
Also das heißt zwar, du hast nie wirklich gezweifelt, aber man hat ja gerade, wenn du eine Knieentzündung hast, du hast es ja trotzdem so ein bisschen im Kopf, oder? Weil du spürst ja per se was.
Also ich muss sagen, mit Knieentzündungen oder anderen Bewegchen war es so, ich habe ein super Physio dabei gehabt, den André, und mit dem Bernd einen Arzt, die mich betreut haben, wo ich auch gewusst habe, ich bin jetzt noch in einem Zustand, wo das weitergeht. Es ist eher, man weiß einfach, auch der André hat ja immer gemeint, dann okay, wir müssen jetzt einfach aufpassen, da könnte sich was entwickeln. Für mich am krassesten war es, wo ich die Erkältung hatte. Also es war eine leichte Erkältung, und ich muss auch ganz klar sagen, ich möchte jetzt niemandem empfehlen, mit Erkältung Sport zu treiben. Ich bin Profi und habe das unter ärztlicher Aufsicht gemacht, bei einem Weltrekordprojekt. Und habe auch meinem Arzt, dem Bernd, die Vollmacht gegeben, zu sagen, stopp. Und da war dann die Ansage auch ganz klar. Also er kommt am Abend und untersucht mich. In dem Moment, wo ich Fieber habe, ist Stopp, weil das Risiko von einer Herzmuskelentzündung zu hoch ist. Und das ist sowas vom Gefühl her, klar kann ich mich jetzt hier durchkämpfen durch den Tag und könnte auch am nächsten Tag weitermachen. Aber der Arzt misst Fieber, und wenn die Temperatur zu hoch ist, dann ist einfach Stopp.
Ja.
Und das ist somit, wo ich weiß, da fehlt nicht viel, und das Projekt ist einfach vorbei.
Ja. Ich glaube, das habe ich dich aber auch bei deinem ersten Besuch gefragt, das war ja noch bevor du das Projekt wirklich angefangen hast. Wie gesund ist das, das zu machen? Jetzt hast du es geschafft, du sitzt noch da, bist lebendig, also es kann nicht so schlimm, kann es nicht gewesen sein, aber wie würdest du es rückblickend jetzt aus gesundheitlicher Sicht betrachten?
Es hat mir nicht geschadet. Und ich würde sagen, ich bin in der Kategorie Profi oder Extremsportler, lebe ich sehr, sehr gesund. Man kann natürlich immer darüber diskutieren, ob 20 Langdistanzen gesünder wären, aber das kann man bei einer machen. Also ist immer die Frage, wo man da anfängt und wo man aufhört.
Ja.
Das Entscheidende ist, mein Leben im Großen und Ganzen ist extrem gesund. Ich tue aber auch sehr, sehr viel dafür. Ich lasse mich, bin auch gerade ein bisschen Versuchskaninchen für die Wissenschaft. Also ich wurde ja während, vor und auch nach dem Projekt sehr, sehr intensiv untersucht. Mit allen möglichen Geräten war ich mehrmals im Krankenhaus, und schreibt jemand seine Doktorarbeit gerade drüber, und mir geht's blendend. Also auch wenn man meine Werte anschaut, ist super. Ja. Hab keinerlei Beschwerden. Und ich kriege die Frage ziemlich oft und muss da immer sagen, also jetzt in der Kategorie Profisportler, ein Fußballer, ein Tennisspieler, ein Skifahrer, ein Basketballer, die haben ein deutlich ungesünderes Sport als das, was ich mache, weil ich habe einfach diese abrupten Bewegungen nicht, und ich bin im Grundlagenbereich in drei prinzipiell sehr, sehr gesunden Sportarten unterwegs. Ja. Und Verletzungen und auch Verschleiß kommt weniger durch diese Dauerbelastung, sondern es kommt viel, viel mehr durch diese abrupten Bewegungen und Stöße oder Körperkontakt. Und das habe ich ja alles gar nicht.
Ja.
Daher, mir geht's super und bin glücklich mit dem, was ich mache. Also es ist,
Ja, ist perfekt.
Passt
so, gesund, topfit, also ready für unser Workout, würde ich sagen. Dann
genau.
Starten wir.
Start.
Der Start. Quiz Nummer 1. Es geht um Performance und Training. Es gibt eine Aussage von mir. Du musst entscheiden, ob diese wahr oder falsch ist. Liegst du richtig, gibt es 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Und ich erinnere dich gerne nochmal an deinen Telefon-Joker. So, meine Behauptung. Bei häufigem Radfahren droht Impotenz. Ist diese Aussage wahr oder falsch?
Die ist falsch, wenn man... Also definitiv falsch. Es sei denn, man hat jetzt einen falschen Sattel oder eine falsche Sitzposition. Aber... wenn man alles richtig macht und richtig eingestellt ist, den richtigen Sattel hat, ist die Aussage falsch.
So, und ich traue mich gar nicht, diesen Menschen zu widersprechen, denn der Mensch ist mehr Fahrrad gefahren als, glaube ich, fast jeder andere Mensch auf dieser Welt. Deshalb, ich logge das ein, ja, und sage, diese Aussage ist...
Boom! 6 Punkte!
So, da wollte ich gar nicht mit dir diskutieren, weil es hätte, glaube ich, eh nichts gebracht.
Also, ich habe jetzt... ich weiß es nicht genau, aber es... sind ein paar hunderttausend Lebenskilometer auf dem Fahrrad. Habe viele Freunde, die auch sehr viel Rad fahren und gibt auch genau genügend Tour de France-Profis, die Kinder haben, also ja, war ich mir ziemlich sicher.
Also ich habe hier die Erklärung auch noch, also befürchtet wurde es, weil der Blutfluss in den männlichen Genitalien minimiert wird, zumal nahezu 2/3 des Körpergewichts auf dem Sattel lasten. Nach einer kalifornischen Studie aus dem Jahr 2018 an ca. 2800 Radsportlern, die mit Schwimmern und Läufern verglichen wurden, ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Gruppen. So, also damit haben wir es wieder bewiesen. Genau, wir haben über das schon gesprochen, was das alles quasi vom gesundheitlichen Aspekt her war. Wie kann man sich jetzt so einen Tag nochmal vorstellen? Also geh nochmal zurück. Tag, weiß ich nicht, wie sah Tag 94 aus? Genauso wie Tag 98 und 100, weiß ich nicht, 10.
Natürlich, also so ein Projekt geht nur mit maximal Routine. Mhm. Das heißt, nicht Verbissenheit, mhm, sondern also natürlich auch Leichtigkeit und Lockerheit und mal ein Späßchen, aber in den Abläufen, mhm, in der Ernährung, in allem maximale Routine. Mhm. Denn die Herausforderung bei dem Projekt, ich mache natürlich jetzt eine Langdistanz nicht in 9 Stunden, wenn, mhm, ich da 120 mache von, sondern eine Nettozeit von irgendwie so 12,5 bis 13 Stunden plus nochmal Wechselzone, wo ich jetzt auch nicht durchsprinte. Und das heißt, es ist einfach auch hinten raus sehr, sehr wenig Zeit. Und die Prozesse sind alle durchstrukturiert. Und auch Ernährung, ich habe jeden Tag während des Tages exakt dasselbe gegessen. Und es war immer so, dass ich um 5:40 geweckt wurde. Mhm. Dann gab es ein erstes Frühstück. Dann
hast du immer das Gleiche gegessen?
Ja, ich habe immer ein Müsli mit Hafermilch gegessen. Und dazu gab es ein Cappuccino, mhm, und einen Ingwer-Shot und so ein Multivitaminpräparat. Und dann ging es an den See. Dann bin ich um 6.30 Uhr in den See gesprungen. Das waren so etwa so 7-8 Minuten mit dem Auto dahin. Mhm. Bin ich in den Rotsee gesprungen, 4 Rad- und 4 Schwimmrunden. Habe ich etwa so, ja, zwischen etwa 1:10 und 1:15 die meisten Tage gebraucht. Da habe ich immer eine 0,75 Liter, mhm, Flasche mit Wasser und Kohlenhydratpulver, ja, drinne zu mir genommen. Das sind genau 90 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Und dazu noch einen Smoothie.
Ja.
Und danach gab es ein zweites Frühstück. Das war nochmal ein kleiner Teller Müsli mit einem Espresso dazu.
Ja.
Und dann ging es aufs Fahrrad. Erste Radrunde. Und das sind also genau 83 Kilometer gewesen. Dann hatten wir so vor einem Fahrradladen, war dann wieder ich habe so ein Van gehabt als, mhm, als Wechselzone und so ein bisschen Supportstation. Mhm. Da gab es dann ein Mittagessen. Es war ja meistens so ein Nudelsalat oder so, mhm, was in die Richtung. Und einen kleinen Powernap von genau 12 Minuten. Also alles durchgetaktet. Dann ging es auf die zweite Radrunde. Auch da Essen auf dem Fahrrad war meistens Riegel, ja, plus je Radrunde eine Banane, ein paar Gel-Shots und Smoothie. Mhm. Auch alles genau abgemessen. Das ist auch da, hatte ich für jede Runde auch immer dieselben Punkte, wo ich weiß, okay, hier, ja, hier ist es wieder, weil man weiß ja auch in der Zeitfahrposition, ja, wo du drauf bist, weißt du auch, okay, da ist jetzt, mhm, mit 50 willst du jetzt nicht unbedingt essen, um kein, ja, Risiko einzugehen, ja, sondern hier ist schon eine kleine Welle.
Du meintest doch, du hast ja auch so einen Tisch eigentlich, wolltest du dir auch bauen.
Ja, habe ich dann auch. Das kam auf der zweiten Radrunde, mhm, dann zum Einsatz. Denn, also man muss ganz klar sagen, bei so einem Hochleistungssportprojekt ist natürlich Gels, Riegel, Kohlenhydratgetränke, das ist, was am besten funktioniert. Mhm. 120 Tage, das sind ja Unmengen. Also wir haben immer, es gibt Fotos, wo die Powerbar-Lieferungen für 2 Wochen, das ist halt ein Regal voll. Ja. Also das sind Unmengen. Ja. Und das funktioniert und natürlich freue ich mich aber trotzdem dann irgendwann nach 3 Wochen mit 15 Gels am Tag und noch, ja, Riegeln dazu über Abwechslung. Mhm. Und ich habe dann mit einem Ausrüster von mir zusammen ein Pasta-Pack gebaut. Das war praktisch ein mobiler Fahrradteller, Pastateller in so einer Art Tupperbox drinne. Mhm. Und der hatte so einen Klickmechanismus auf meinem Zeitverlenker drauf. Und es gibt einen Solarer Berg, ja, da ist ein Fahrradweg neben der Straße. Das heißt, da kommt auch kein Verkehr, da kann ich einhändig fahren. Ja. Es ist eine leichte Steigung. Und unten stand mein Vater immer, hat mir die Pasta-Box gereicht. Ich habe die genommen, beim Fahren eingeklickt, habe dann diese 3-4 Minuten da hoch schnell gegessen. Mein Vater ist hochgekommen, ausgeklickt, wieder abgegeben. Also es war ein Formel-1-Boxenstopp und ich musste nicht absteigen und habe einen Teller Pasta gegessen. Und so bin ich, und das war auch so bei etwa Kilometer 160 von der Radrunde. Das heißt, ich habe dann nochmal so eine Dreiviertelstunde, um das zu verdauen, weil es natürlich ein bisschen schwerer im Magen liegt als jetzt Gels. Und bin dann so gegen 16 Uhr meistens, also plus minus eine halbe Stunde, in die zweite Wechselzone gekommen, in Rot. Und da gab es dann, habe ich so eine Viertelstunde in etwa gebraucht zum Umziehen und nochmal ein Espresso getrunken im Challenge-Büro und nochmal einen kleinen Snack gegessen. Mhm. Und dann ging es zum Läufchen, wo der Marathon, der war praktisch immer 4,5 Stunden plus minus 10 Minuten. Mhm. Also da war ich sehr, sehr konstant. Auch hier dann fast nur noch Gels plus Gelshots. Und bei Kilometer 30 hat dann eine Familie, an Tag 6 war es, glaube ich, einfach was rausgestellt. Und das wurde dann irgendwann so der Treffpunkt für die Feierabendrunde, wo dann am Ende waren da jeden Tag Dutzende von Leute. Ja. Teilweise richtige Straßenpartys. Und da gab es dann immer so nochmal kleine Snacks dazu. War 5 Minuten Pause, dann ging es weiter. Und dann war ich so meisten Tage zwischen 9 und 9:30, 9:45 im Ziel. Mhm. Ging es nach Hause. Mhm. Physiobehandlung, während der Behandlung auch Abendessen. Also auch das ist optimiert. Mhm. Und dann bin ich irgendwie so 10:30, 11 im Bett.
Wow. Also sensationell, wirklich. Auch das war jetzt ja eine sehr detaillierte Schilderung auch. Natürlich war der Tag insgesamt auch viel, viel länger, aber es ist super interessant. Was ich mich während deiner Ausführung gefragt habe, du hattest natürlich jetzt dann schon auch in diesen Wechselzonen Zeit sozusagen, ne? Hast ja auch gemeint, da habe ich auch mal einen Espresso getrunken etc. Wenn man normalerweise einen Ironman macht, hat man das natürlich nicht. Glaubst du, es wäre möglich gewesen, quasi in diesen Wechselzonen auch das so schnell wie möglich zu machen, also wirklich quasi einen Ironman nicht in der Zeit so zu machen, aber quasi sich dazwischen nicht so viel, in Anführungszeichen, Zeit zu lassen, also wirklich das nochmal zu optimieren sozusagen?
Das ist die Frage aber, was es bringt. Mhm. Ich habe in den Wechselzonen nicht getrödelt. Mhm. Also wir haben auch teilweise die Uhr mitlaufen lassen, damit gerade an den guten Tagen, damit ich da nicht in den Trott reinkomme. Ja. Weil am Ende, ich hatte ein bisschen Zeit im Vergleich zu einem Wettkampf natürlich. Genau. Das heißt aber nicht, dass ich 10 Minuten Freizeit am Tag hatte, sondern jede Minute, die ich später war, ist halt von der Recovery wieder abgegangen. Und trotzdem, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt da durchhetze. Mhm. Und mir tat es auch einfach mal gut, mal kurz Ruhe zu haben. Für mich war, muss ich auch ganz klar sagen, es war ja ein Community-Event, also es waren ja am Ende ein paar hundert Leute am Tag und es war wunderschön, aber es war natürlich auch unglaublich anstrengend, wenn du keinerlei Privatsphäre hast für 4 Monate. Also es war am Ende, wenn ich beim Marathon zum Pinkeln angehalten habe, dann haben 10 Leute mit mir angehalten, weil jetzt jemand auch so eine Möglichkeit für ein Gespräch mit mir sieht. Und ich habe keinen Rückzugsort. Und die Wechselzone, das, wenn ich da zwischen Radfahren, Laufen mal kurz ins Challenge-Büro zu meinem Espresso geht, das war für mich der einzige Moment des Tages, wo ich alleine war oder wo ich meine Ruhe hatte kurz. Und das war für mich unglaublich wichtig und auch unbezahlbar. Mhm. Und es gab auch eine ganz klare Grenze, muss ich sagen, 14 Stunden. Wenn ich länger als 14 Stunden gebraucht habe, das war nicht oft, aber es gab Tage, wo ich auch länger als 14 Stunden gebraucht habe, gerade auch, wo dann so die Schlechtwetterphase war. Das geht auf Kostenregeneration. Mhm. Also bei 14 Stunden merke ich, ich bekomme nicht mehr ausreichend Schlaf. Und viel schneller sein bringt mir aber auch erstmal gar nicht so viel. Also
es ging ja auch gar nicht um Schnelligkeit.
Nee, also es ist was, manche Leute haben mich auch immer gefragt, warum mache ich nicht schneller? Mhm. Ich sage, die haben das Ziel des Projektes nicht verstanden. Also das Ziel des Projektes ist, 120 in 120 Tagen zu schaffen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, habe auch ein bisschen rumexperimentiert. Und der entscheidende Punkt ist, ich habe ein paar schnelle Tage auch gehabt, wo ich dann irgendwie 12,5 Stunden oder sowas gebraucht habe. Das hat sich an dem Tag auch gut gefühlt. Mhm. Wir haben das aber hinterher analysiert und ich bin fast immer danach, 2-3 Tage später habe ich ein Wehwehchen gehabt. Also es ist dann doch irgendwie sowas, wo es eine ganz feine Linie. Mhm. Und wenn ich zwischen 13 und 14 Stunden brauche, dann ist es vom zeitlichen Rahmen, wenn ich abends und morgens effizient bin, habe ich genug Recovery. Also ich habe keinen Grund gehabt, schneller zu sein.
Ja, ja. Nee, absolut. Also das war nur so gerade in meinem Kopf, wäre das überhaupt möglich gewesen, aber natürlich mit der Erklärung macht es absolut Sinn.
Also das Projekt ist so an der Grenzlinie von dem, was machbar ist. Mhm. Zum einen, was Zeit angeht, genauso was Ernährung angeht, was das Körperliche angeht, die Ressourcen. Das Ressourcenmanagement, alles ist optimiert. Alles. Jede Minute muss man schauen, für was verwendet man sie. Idealweise für Sport machen, für Schlafen, für Essen, für eine Art von Recovery. Bei Thema Ernährung, jeder Riegel, jedes Gel, es zählt, weil es ist ein ständiger Kampf, das Gewicht zu halten bei fast 10.000 Kalorien, die man am Tag verbrennt.
Ja, definitiv. Bei uns ist es entspannter, hoffe ich, für dich. Deshalb, wir gehen langsam mal Richtung Halbzeit.
Halbzeit.
Die Halbzeit. Du kannst 7 Punkte abstauben. Es ist eine Multiple-Choice-Frage. Kriegst 4 Antwortmöglichkeiten und musst einfach nur die richtige auswählen. Telefonjoker hast du auch noch. Es geht um Kohlenhydrate. Eigentlich dein absolutes Lieblingsthema. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber damals war es das. Bis zu welcher Menge an Kohlenhydraten pro Stunde stellt das Glucose-zu-Fructose-Verhältnis von 2:1 das Optimum dar? Weißt du es ohne Antwortmöglichkeiten? Gut, ich gebe sie dir. 60 Gramm pro Stunde, 80 Gramm pro Stunde, 90 Gramm pro Stunde oder 100 Gramm pro Stunde?
Also es ist maximal 90. Ich glaube, es ist drunter. Mhm. Ich glaube, es sind 80 Gramm pro Stunde. Mhm. Ja, das kann ich sogar erklären. Es gibt ja die Blackline,
ja.
Die auf eben diesen 30 Gramm basierend ist. Mhm. Und die hat vom Verhältnis her. Ich tendiere ganz stark zu 90 Gramm aus dem Grund. Also definitiv nicht 100, definitiv nicht 60.
Ja. Du hättest einen Telefonjoker. Theoretisch. Aber ich sag dir, die nächste Frage, die wird auch nochmal knackig.
Ich nehme Antwort B.
Also 80 Gramm? Also wir haben 60, 80, 90 und 100.
Also es kann nicht sein, dass es ein bisschen früher auch schon besser ist, wenn man ein anderes Verhältnis hat, aber ich nehme Antwort B.
80 Gramm?
80 Gramm, ja.
Gut, logge ich ein. Und wir lauschen Philipp Rauscher, unserem Nutrition-Experten.
Unser Darm kann pro Stunde maximal rund 60 Gramm Glucose aufnehmen. Bei einem Kohlenhydratverhältnis von 2:1 sind diese 60 Gramm Glucose somit bei einer Kohlenhydratmenge von 90 Gramm ausgeschöpft. Sofern ein Sportler bzw. eine Sportlerin also über die 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde hinaus möchte, sollte er bzw. sie auf ein Kohlenhydratverhältnis von 1:0,8 zurückgreifen, da somit noch zusätzliche Kohlenhydrate durch Fructose hinzugefügt werden können.
Ich habe es gewusst mit den 90 Gramm.
Ja.
Ich habe nur gedacht, 90 Gramm ist diese Schwelle, wo das Verhältnis schon anders funktioniert.
Ja.
Ja.
Also, daraus folge ich. Du bist noch nicht ganz zum Nutrition-Experten geworden. Ja. Selbst durch die
ich
Challenge.
Ich habe viel gelernt.
aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wie hat denn so die Triathlon-Community deine Challenge aufgenommen? Was hast du da für Feedback bekommen?
Ja, es war Wahnsinn, auch wie viele Leute ja mitgemacht haben.
Ja, es war also ein Community-Event, muss man einfach sagen.
Ja, also es waren ja auch je länger es ging, desto mehr Leute haben mitgemacht. Am Anfang waren es dann irgendwie ein paar Dutzend, die mitgemacht haben. Am letzten Tag, das waren ja ein paar tausend Leute, die da dabei waren. Und vor allen Dingen der Breitensport, ganz, ganz viele, die dabei waren. Und manche auch gleich mehrere. Also es gibt Leute, die haben dann 10 Langdistanzen mitgemacht. Und das Schöne, was mir am meisten freut, ist aber, das ist auch nicht nur die Triathleten, die sowieso schon Triathlon machen oder Langdistanzen machen, waren, sondern es gibt ganz, ganz viele, die haben ihre erste Langdistanz mitgemacht oder ihren ersten Marathon. Und das ist ja das, was schön ist, Leute zum Sport zu bewegen.
Das stimmt auf jeden Fall. So jetzt aus dem Profi-Triathleten-Bereich, da gab es ja durchaus auch ein paar so kritische Stimmen. Wenn wir an Sebi Kienle zum Beispiel denken, war er eher so einer der Kritiker. Der war bei euch im Podcast im Februar. Hat sich dessen Meinung jetzt verändert?
Hat sich verändert, ja. Er hat auch ganz klar gesagt, dass er jetzt was, er ist nie da gewesen, muss man auch dazu sagen. Ja. in Roth hat sich verändert, die Meinung, weil er einfach auch gesehen hat, was es bewegt hat und was es auch dem Triathlonsport gebracht hat. Ich muss einfach sagen, es ist was komplett anderes. Und gerade im Profi-Triathlonsport gab es natürlich auch ein paar, die dann so der Meinung waren, naja, wenn ich jetzt 120 mache, was ist dann mit einem?
Ja.
Aber es ist ja was komplett anderes. Ja. Also es ist
ein anderer Sport im Endeffekt.
Es ist ein anderer Sport. Also es ist so ein bisschen, wenn ich 120 Langdistanz mache, dann mindert es nicht die Leistung, wenn jemand einen macht. Ja. Und ich habe allerhöchsten Respekt, wenn einer da an einem Tag was raushaut. Oder wenn Familienvater in welcher Zeit auch immer seine erste Langdistanz macht. Das ist ja eine unglaubliche Leistung. Das mindert es überhaupt nicht. Ja. Und ich finde, das Argument ist so, also wenn jetzt jemand sagt, naja, er fühlt sich angegriffen, wenn oder fühlt es schmälert es ein bisschen, wenn ich jetzt 120 mache und dann ist diese eine Langdistanz nicht mehr wert. Naja, dann könnte man genauso sagen, was ist denn mit dem armen Marathonläufer? Wenn jetzt jemand aus dem Freundeskreis plötzlich eine Langdistanz macht, dann ist der Marathon nichts mehr wert. Oder der arme Halbmarathonläufer, dann kommt dann der Marathonläufer. Also es ist ja so, also wo fängt es an
wo hört man auf? Genau, ja.
Also am Ende soll jeder machen, was ihn glücklich macht. Und das sind einfach komplett unterschiedliche Sachen. Also wenn du 120 Langdistanzen mit einer Langdistanz vergleichst, ist wie wenn du einen 100-Meter-Läufer mit einem Marathonläufer vergleichst. Das sind zwei unterschiedliche Sportarten, ja.
Apfel und Birne kann man nicht vergleichen. Du hast natürlich, hast du auch gerade schon gesagt, wie lange du gebraucht hast pro Tag, was da alles dran hing etc. Würdest dich mal reizen, einen Ironman auch mal quasi schnell zu machen?
Ich habe es mir überlegt, mit jetzt auch Challenge Rot, ich habe ja auch lebenslanges Startrecht bekommen, was ich auch ab und an einlösen möchte. Ja.
Bist du der Einzige, weißt du das? Bist du der einzige Mensch, der lebenslanges Startrecht
hat? Der Marc hat auch lebenslanges Startrecht bekommen. Ja. Aber sonst glaube ich, soweit ich weiß, niemand.
Ja.
Und ich muss sagen, es reizt mich nicht. Okay. Also einfach aus dem Grund, der für dieses Jahr, ich möchte ein Recovery-Jahr haben.
Ja.
Oder ein Jahr, wo jetzt ohne richtige Intensitäten. Und ich muss sagen, ja, also mit meinem Grundsport kann ich natürlich eine anständige Langdistanz machen. Aber mich jetzt 3 Monate darauf vorzubereiten mit Intervallen und so weiter, um eine halbe Stunde schneller zu sein, muss ich sagen, mir ist es letztendlich egal, ob ich jetzt in 9 Stunden 30, in 10 oder in 11 Stunden ins Ziel komme, weil für mich macht es keinen Unterschied. Ich werde das Ding nicht gewinnen und auch nicht in die Top 10 kommen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und am Ende habe ich ja andere Prioritäten. Dass ich jetzt sage, ich tue mich 3 Monate darauf fokussieren, mit Intervallen schneller zu werden, um dann an einem Tag da irgendwie Hundertster zu werden, da muss ich sagen, da habe ich einfach andere Dinge zu tun. Und mein Leben sind auch Abenteuer und Ultra-Endurance-Sport.
Ja.
Und für mich war das Projekt mit den 120 war ja schon auf eine andere Art und Weise Hochleistungssport. Und für mich war das ein einmaliger Ausflug in den Hochleistungssport. Also ich widme mich in Zukunft den Abenteuern und werde sicherlich öfters an der Challenge Rot teilnehmen. Und ob ich da jetzt all out gehe irgendwann, also dieses Jahr einfach nicht, weil ich nicht glaube, dass es mir gut tut, aufgrund, weil das Projekt aber noch zu kurz ist, ob ich es in der Zukunft mal mache, aber sicherlich ohne Vorbereitung. Also ich möchte nicht in ein paar Monate dafür trainieren, um an einem Tag schneller zu sein.
Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Ich weiß nicht, wie gut du dich hier drauf vorbereitet hast, auf diesen Podcast. 6 Punkte sind es nach 2 Runden. Wir schauen mal, was jetzt bei Runde 3 rumkommt.
Zielgerade.
Ja, wir gehen langsam Richtung Zielgerade. Multiple Choice ist wieder unser Modus. Es gibt eine Frage von mir. Wenn du richtig liegst, gibt es 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Und ich erinnere nochmal an den Telefonjoker. So, es geht um die Triathlon-Geschichte. Wie ist die Entstehungsgeschichte des ersten offiziellen Triathlons? So, ich habe quasi 3 kleine Geschichten für dich. Ja? Kleine Geschichtsstunde. Also, Antwortmöglichkeit A. Eine leidenschaftlich direkt am Meer lebende Frühschwimmergruppe aus Okinawa in Japan schwamm 3-mal pro Woche knapp 4 Kilometer am Morgen vor der Arbeit und fuhr anschließend mit dem Fahrrad zur Arbeit. Eines Tages im Jahr 1967 hatte einer der Kollegen einen Platten, wodurch die restliche Strecke zu Fuß zurückgelegt werden musste. Durch den Zeitdruck musste die Laufstrecke schnellstmöglich absolviert werden. Möglichkeit A. Möglichkeit B. Der Arbeitsweg eines Hawaiianers namens Eddie Kahanomoku, oh Gott, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, konnte in den 80er Jahren entweder durch 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren oder 42,2 Kilometer Laufen absolviert werden. Also kombinierte er die drei Optionen und hostete den ersten offiziellen Ironman mit seinen Arbeitskollegen. Oder C, in der Fitnesswelle der 1970er Jahre gab es im südlichen Kalifornien mehrere kleinere kombinierte Lauf- und Schwimmwettkämpfe. Mitte der 70er Jahre wurde dann der Begriff Triathlon erstmals genutzt, und zwar durch die beiden Amerikaner Jack Johnstone und Don Shanahan in San Diego, Kalifornien. Die beiden organisierten den ersten offiziellen Triathlon. Puh.
Also man denkt natürlich sofort an Hawaii. Mhm. Also es ist auch definitiv B oder C.
Ja.
Bin ich mir sicher, ich kenne auch, um ehrlich zu sein, ich kenne da verschiedene Geschichten. Eine aus Hawaii, das ist aber eine andere. Aha. Es kann aber sein, dass es einfach der erste Ironman Hawaii war. Mhm. Und man muss ja auch ein bisschen unterscheiden, denn die Frage ist nicht erste Ironman oder erste Langdistanz. Die
genau, war ja, es geht um den ersten Triathlon.
Genau, die war ja auf Hawaii, mhm, mit den 3,8 Kilometern. Ja. Der erste Triathlon. Ich habe aber irgendwo letztes Jahr im Buschfunk in Rot, so beim Läufchen, glaube ich mal, aufgeschnappt, dass der tatsächlich aus Kalifornien kommt. Hm. Man muss ja auch ein bisschen strategisch vorgehen. Ist es richtig, dass ich den Telefonjoker nur noch bei dieser Frage ansetzen
kann? Das ist völlig richtig.
Dann müssen wir den André natürlich auch anrufen.
Müssen wir, auf jeden Fall. André ist wer?
André ist mein Physio. Mhm. Habe ihn eigentlich als Ernährungsexperten natürlich heute eingeplant, aber er macht auch Triathlon. Also hat schon mal einen gemacht, auf jeden Fall.
Und daher, du hast mir vorhin gesagt, der weiß eigentlich alles.
Der weiß alles,
André. Ja, okay, dann rufen wir den jetzt mal an. Und hoffen, dass er rangeht.
Ja, André.
Schönen guten Tag, André. Hier ist Daniel Herzog von Powerbrains, vom Podcast. Schön, dass wir dich erreichen. Ich habe den Jonas hier sitzen. Und der Jonas weiß bei einer Frage nicht weiter. Ja, und du bist sein Telefonjoker. Er hat eine Vermutung, ja, so viel kann ich dir schon mal sagen. Und alles Weitere kommt jetzt von Jonas. Bitteschön.
Ja, hey André, ich hatte dich eigentlich für eine Nutrition-Frage eingeplant, aber wir haben jetzt eine Triathlon-Frage, wo du dich vielleicht auch auskennst. Die Frage ist, wie kam der erste offizielle Triathlon zustande? Hier geht es um Triathlon, nicht um die Ironman-Distanz. Ganz wichtiger kleiner Unterschied. Die Antwort A, ganz kurz, ist irgendwas in Japan, würde ich ausschließen. Die Antwort B ist der Arbeitsweg eines Hawaiianers namens Eddie Kahanomoku. Der konnte in den 80er Jahren entweder 3,8 Kilometer schwimmen, 180 radeln oder 42 laufen und hat es dann eben alles drei kombiniert zum ersten offiziellen Ironman mit Arbeitskollegen. Und die Antwort C wäre, in der Fitnesswelle der 70er Jahre im südlichen Kalifornien gab es mehrere kleine kombinierte Lauf- und Schwimmwettkämpfe. Und Mitte der 70er Jahre wurde dann der Begriff Triathlon erstmals genutzt, und zwar durch die beiden Amerikaner Jack Johnstone und Don Shanahan in San Diego. Die beiden organisierten dort den ersten offiziellen Triathlon.
Gibt es D auch noch?
Nee. Also es sollte B oder C sein, ist meine Vermutung.
Tendenziell würde ich auf C gehen, ja.
Ja, das ist gut.
Kalifornien.
Ja, ich meine, ich hatte im Buschfunk in Rot irgendwie mal sowas gehört, aber ich war mir nicht sicher.
Ja, ich kann es ja auch nicht 100% beantworten. Tut mir leid. Aber ich würde auf C gehen.
Ja, dann nehmen wir C.
A würde ich auch ausschließen und B, das ist so sehr an Hawaii angelehnt und auch wenn jetzt Hawaii, sage ich mal so, das Mekka ist, ich glaube es nicht, dass es da entstanden ist.
Ja, dann nehmen wir C. Danke dir.
Gern geschehen.
Jawohl, ich sage auch danke. Wir gucken mal, ob es richtig ist.
Ciao.
Ciao. Also, Antwort C, ne?
Ja, definitiv.
Loggen wir ein. Und ja, dann gucken wir doch mal, ob das richtig ist.
Boom! 6 Punkte.
Jawohl, ist es. Am 25. September 1974 organisierten die beiden in San Diego, Kalifornien den ersten offiziellen Triathlon. Ne? War ein kleines Rennen mit 46 Teilnehmern. 6 Meilen laufen, 5 Meilen Radfahren und 500 Yards schwimmen. Ja? Trug damals den Namen Mission Bay Triathlon. Also du hast eigentlich, das war sehr clever, ne? Weil alle anderen Fragen hatten Ironman-Distanzen drin, also Langdistanzen und da. Ja. Sehr, sehr clever, ja. Also, aber ihr habt das ja so in Personalunion habt ihr das dann gut hingekriegt. Sehr, sehr gut. 6 Punkte. Hast du nach dieser Challenge, die du da gemacht hast, eine neue Lieblingsdisziplin?
Um ehrlich zu sein, die Abwechslung macht's. Mhm. Ich mache alle drei Sportarten mittlerweile sehr, sehr gerne. Tatsächlich auch Schwimmen. Ich war ja mal kein Schwimmfan. Mhm. Und mittlerweile mache ich alle drei Sportarten gerne, aber eben draußen in der Natur. Mhm. Das ist auch sowas, was ich auch ein bisschen, was vorher nie so richtig mein Ding war. Und das ist auch jetzt nicht mehr so dieses Training auf jetzt irgendwie auf der Bahn, Indoor oder eben im Hallenbad. Das ist nicht meine Sache. Das habe ich für das Projekt mal natürlich gemacht zum Training. Aber jetzt ist der Fokus einfach, ich will Abenteuer draußen in der Natur. Swimruns ist was ich auch neu entdeckt habe ich gerade am Wochenende gemacht. Mhm. Das ist so eine Kombination aus Schwimmen und Laufen, wo man querfeldein geht, einfach mal rennt zum nächsten See, schwimmt einmal rüber, rennt dann zum nächsten, schwimmt wieder rüber. Und das ist einfach auch so ein bisschen Navigation und zwei tolle Sportarten, das macht auch richtig Bock.
Ja, das klingt auch geil. Du hast jetzt ja im Rahmen dieser Challenge, du hast 8 Monate lang, ja, du hast vorhin ja gesagt, 4 Monate Vorbereitung, 4 Monate die Challenge, nichts anderes als Triathlon gemacht. Du musst doch sowas die Schnauze von voll haben, oder nicht?
Ich habe die, nee, überhaupt nicht. Ich habe die jetzt keine Lust auf genau das. Mhm. Also auf einen Wettkampf hätte ich überhaupt keine Lust. Mhm. Und außer die Challenge Rot natürlich. aber ich habe einfach Bock auf Abenteuer. Also ich habe Bock auf mit dem Gravelbike in den Wald zu gehen. Ich habe Bock auf einen Traillauf in einem tollen See zu schwimmen. Darauf habe ich Bock.
Und ich hoffe, du hast auch Bock auf unsere letzte Frage. Wir gehen Richtung Community.
Die Community-Frage.
Und die kommt von Sven. Ja, das ist ein leidenschaftlicher Ausdauerathlet. Wenn du richtig liegst, gibt es 6 Punkte. Wenn du falsch liegst, natürlich keinen Punkt. Wir hören mal rein. Sie kommt nämlich per Sprachnachricht.
Moin Jonas, der Sven hier aus Leipzig. Ich bin selbst leidenschaftlicher Läufer und nehme eigentlich durchgehend Magnesium. Aber ich bin wegen der Arbeit öfter auf Reisen und deswegen habe ich mich mal gefragt, kann mein Körper das Magnesium eigentlich speichern oder muss ich da immer was dabei haben, um quasi Magnesium nachzulegen? Das würde mich mal interessieren von dir. Dankeschön.
Gute Frage.
Danke, Sven.
ja, danke, Sven. Es würde mich tatsächlich auch interessieren.
Wir werden es jetzt gleich auflösen, auf jeden Fall.
Genau. Also ich weiß, dass es bei verschiedenen Mineralien und Stoffen natürlich auch Speicher gibt. Also Eisen wüsste ich, Eisen gibt es einen Speicher. Mhm. Das heißt, das ist auch was, wo du nicht einfach jetzt eine Eisentablette nimmst und dann ist dein Speicher wieder auf Idealniveau, sondern das dauert mit Tabletten tatsächlich einen längeren Zeitraum, um das aufzufüllen. Wie das bei Magnesium ist, das weiß ich tatsächlich nicht.
Gut, sehr gut, freut uns.
Ja.
Jetzt wäre der Joker gut, ne?
Jetzt wäre der Joker gut, genau. Jetzt muss ich mal, ja, das wüsste der André, 100%ig. Ja.
Ich kann dir auch nicht helfen, weil ich weiß es auch nicht. Also sonst würde ich dir versuchen zu helfen, aber.
Also Magnesium nimmt man immer abends vom Schlafengehen. Mhm. Gerade auch nach dem Sport natürlich insbesondere. Mhm. Ich würde sagen, es gibt einen Speicher.
Du sagst, es gibt einen Speicher. Ja. Was führt dich zu dieser Annahme, dass es einen Speicher gibt? Intuition?
Also zum einen, wenn es mit, es ist ja jetzt eher wie Eisen als jetzt irgendwie ein Vitamin oder so. Mhm. Und Eisen und Magnesium sind jetzt erstmal in derselben Kategorie für mich. Aha. Und genauso sagt man ja auch Magnesiummangel.
Ja.
Kannst du Krämpfen führen? Mhm. Das geht für mich so in diese Richtung, ja.
Ja, okay. Ist also von der Herleitung her für mich völlig logisch. Ja. Und also du sagst, es ist möglich, also es ist wahr quasi. Der Körper hat einen Speicher für Magnesium.
Der Körper hat einen Speicher, ja.
Mhm. Okay. Dann loggen wir das ein. Und ich sage dir, diese Antwort ist leider falsch. Da Magnesium ein essentieller Mineralstoff ist, kann der Körper Magnesium weder selbstständig herstellen noch in nennenswertem Maße speichern. Deshalb muss es regelmäßig supplementiert und zugeführt werden. Ja. Wieder was gelernt.
Muss man immer dranbleiben bei Magnesium.
Ja, so muss man. Wie viele Magnesium-Tabletten hast du so eingeschmissen abends?
Ich nehme immer abends vom Schlafengehen Magnesium.
Ja.
Okay. So eine kleine Magnesium-Ampulle.
Ja. Ja, und das hat scheinbar bei dir sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nicht mehr nochmal drauf eingehen, was du da alles wirklich machen musstest. Jetzt müssen wir zu einem Thema kommen, was mir persönlich sehr unangenehm ist. Du hast schon gesagt, es war ein krasses Community-Event, es waren sehr viele Leute am Start. Ja, eventuell habe ich bei unserem letzten Aufeinandertreffen dir versprochen, dass ich da vorbeikomme. Ne? Also ich wollte ursprünglich 7 Marathons in 7 Tagen mit dir machen.
Dani, wir haben da auch noch eine kleine Gedankenstütze.
Oh, wir haben eine kleine Gedankenstütze.
Ich kann die mal abspielen.
Ich erinnere mich, ja.
Dann hören wir doch einfach mal rein.
Ja. Na, vom Mitmachen reden, was ist denn mit dir? Ich habe jetzt gehört, du machst ja auch gerne Läufe.
Ja, so ein Marathon würde ich mir schon zutrauen, ja. Aber es wäre langweilig, oder? Einer wäre ein bisschen langweilig. Hast du einen Vorschlag?
Ja, ich habe einen Vorschlag, wenn ich jetzt 120 Langdistanzen mache, dann könntest du doch einfach eine Woche jeden Tag mitmachen.
Jetzt reden wir von einer Arbeitswoche oder so einer kompletten Woche, 7 Tage?
7 Marathons in 7 Tagen. 4 Stunden laufe ich pro Marathon. Komforttempo.
Komforttempo, sagt er. Eine Woche, 7.
Ja, da sind wir dabei.
Ich krieg die Faust schon.
Du kriegst die Faust, genau. Sehr gut.
Ich bin dabei.
Was war los?
Ja, es tut weh, es tut wirklich weh. Nein, es ist ein schöner Grund sozusagen, warum ich nicht dabei war. Ich bin Papa geworden so. Und das war, also von der Argumentation her war das sehr schwierig zu Hause, zu sagen, hey, ich will mal 7 Tage Marathon laufen, weil ich ja auch nicht wusste, in welchem Zustand komme ich denn da zurück. Also bin ich überhaupt für irgendwas zu gebrauchen danach. Ja, deshalb tut es mir sehr leid, dass ich da nicht dabei war.
Ja, das Schöne ist, es gibt ja noch eine Alternative. Ich meine, dieses Jahr Langdistanz mit Freunden,
ja.
Auch als Community. Mhm. Projekt und mache jeden Monat eine Langdistanz. Ist auch, kommt super an. Also im Januar waren 400 Leute dabei und jetzt letzte Edition war sogar mit Rauchbomben und Bengalo-Feuer in der Pfalz. Ging richtig heiß her.
Ja.
Aus München kommst du, richtig?
Richtig.
Fuschelsee-Edition würde ich empfehlen. Die ist am 27. September.
Mhm.
Aber du kannst jetzt nicht einfach 7 Marathons gegen einen Marathon tauschen. Das funktioniert nicht. Also machst du eine Langdistanz mit, oder?
Jetzt kommt schon wieder diese Faust.
Ja.
Ja, er sagt schon. 27. September.
Eine Langdistanz. Mit Windschatten fahren. Gruppenausfahrt. Das
wäre meine erste Langdistanz, ja. Ne? Ja, komm.
Sehr gut.
Okay.
Also diesmal gibt es auch jetzt, ich komme nicht in den dritten Podcast, wenn du nicht zumindest eins von den beiden erfüllt hast.
Okay, shit. Ja, dann muss ich jetzt. Jetzt komme ich aus der Nummer, komme ich wirklich nicht mehr raus. Nein, das ist mein Wort. Ich bin dabei. 27. September bin ich dabei. Gott, was ich hier wieder für Dinge verspreche. Ui, ich darf nie wieder nach Hause kommen. Gut, alles gut. 27. bin ich dabei. Wir haben vorhin, oder du hast vorhin ganz kurz dein Buch erwähnt, auch deinen Film erwähnt, weil ich es kann. Frage erstmal zum Buch. Was war dir besonders wichtig, was in dieses Buch rein muss, quasi?
Also ich wollte jetzt mit dem Buch natürlich zum einen einen Einblick geben, wie so ein Projekt funktioniert. Also der Blick hinter die Kulissen.
Mhm.
Das Buch sollte nicht einfach nochmal das sein, was man sowieso auf Social Media sieht, sondern es soll ein tiefer Einblick hinter die Kulissen sein, wo die Leute merken, nicht nur bei mir, sondern genauso auch mein Team, wie funktioniert sowas? Wie schafft man sowas? Und genauso aber auch ging es ja nicht nur um mich, sondern es ging um alles, was in Rot passiert ist, um all die Leute, die mitgemacht haben, die ihre erste Langdistanz gemacht haben oder ihren ersten Marathon gelaufen sind oder einfach nur 10 Kilometer statt auf der Couch zu sitzen. Und so diese Stimmung, diese Atmosphäre, die soll es rüberbringen. Letztendlich, dass jeder, der das Buch liest, der soll einfach Bock auf Sport haben, ja. wie die Menschen in Rot letzten Sommer. Ja.
Dieser Titel, weil ich es kann, irgendwie, ich hab Gedanken drüber gemacht und habe dann irgendwie, so ist mir die Gegenfrage gekommen und das ist ja im Prinzip auch diese Frage, die dir immer gestellt wird, warum machst du das? Und deine Antwort ist immer, ja, weil ich es kann. Und mir ist hier auch dazu wieder eine Gegenfrage eingefallen, wer kann es denn nicht? Also würdest du sagen, jeder Mensch, der, jetzt hast du vielleicht einen besonderen Körper geschenkt bekommen, weiß ich nicht, aber jeder Mensch, der im Prinzip gesund ist und darauf hin trainiert, der körperlich gesund ist, fit ist, der müsste das doch auch machen können, oder nicht?
Also 120, jetzt nicht unbedingt, da muss man einfach ganz klar sagen, bei 120, ich habe auch eine gute Genetik, sind mit Verletzungen, ich habe, also mein Physio oder André hat auch öfters gemeint, ich habe jetzt hier irgendwie ein Wehwehchen, wo er normalerweise sagen würde, okay, es dauert jetzt eine Woche Ruhe, bis es vorbei ist, bei mir, trotz Langdistanz ist es nach 2 Tagen wieder weg, also da bin ich auch sehr gesegnet, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber ich möchte das mal umdrehen. Mhm. Und zwar einen Marathon laufen oder auch eine Langdistanz machen. Eine Langdistanz, also ich möchte damit auch in keiner Art und Weise die Leistung schmälern, weil also ein Marathon laufen kann jeder gesunde Mensch, wenn er das möchte, auch morgen. Mhm. Vielleicht nicht in 3 Stunden, auch nicht in 4 Stunden, aber dann geht man halt die letzten 10 Kilometer. Mhm. Also die Frage ist ja erstmal, finisht man?
Ja.
Und das kann jeder gesunde Mensch. Ja. Eine Langdistanz mit Vorbereitung kann auch jeder gesunde Mensch. Mhm. Das braucht Vorbereitung, es braucht Willenskraft vor allen Dingen. Mhm. Dann kann es jeder gesunde Mensch, definitiv. Mhm. Man kann sich darauf vorbereiten und man macht es. Das ist das Schöne in Rot. Ich hatte ja Leute dabei, die eine Langdistanz mitgemacht haben, die sahen echt nicht so aus. Also da gab's Leute dabei, die sehen überhaupt nicht sportlich aus und haben noch nie nur annähernd weder 3,8 Kilometer geschwommen, noch 180 geradelt, noch sind sie einen Marathon gelaufen. Ja. Und dann trainieren sie 6 oder 8 Wochen und wollen das einfach mit ganzem Herzen und dann machen sie Langdistanz. Mhm. Natürlich nicht in 9 oder 10 Stunden, aber ins Ziel kommen. Und das ist ja das, was zählt.
Also sagst du, es ist eigentlich kann es nicht jeder, ne? Weil man braucht bestimmte Voraussetzungen. Ich bin jetzt sehr gespannt, nachdem ich dir das versprochen habe, ob ich eine Langdistanz schaffen werde.
Also am Ende ist es genauso wie im klassischen Hochleistungssport. Mhm. Jeder kann eine Langdistanz machen. Mhm. Jeder kann sich mit viel Disziplin auch in eine anständige Zeit trainieren. Wird man ohne Talent in die Top 10 kommen? Natürlich nicht. Ja. Also die absoluten Top-Leute, die haben natürlich extrem viel Talent. Aber ins Ziel kommen, auch in einer anständigen Zeit, mit Training und Willen. Und genauso ist es auch bei 120. Also auch mehrere hintereinander, wenn man das möchte und sich darauf vorbereitet, dann kann man das. Mhm. Aber irgendwann ist natürlich so diese Voraussetzungen für Regenerationsfähigkeit und dass man einfach keine Verletzungsanfälligkeit hat, dass der Körper regeneriert, ist natürlich mit dabei.
Ja, also dann halten wir das mal so fest. Wir sind auf jeden Fall im Ziel, ja. Wir können uns jetzt im Cooldown nochmal alles in Ruhe anschauen.
Cooldown.
So, Cooldown, wir schauen auf deinen Punktestand. Es sind 12 Punkte geworden am Ende. Aber waren auch fiese Fragen heute dabei, oder? Wie würdest du es einschätzen?
Waren super spannende Fragen. Also ich habe gewusst, dass sie fies sind. Also es sind ja Fragen, die man jetzt normalerweise nicht im Alltag hat.
Ja, das stimmt.
Habe ich ein bisschen was gelernt.
Ja, vor allem diese Magnesiumfrage haben wir, beide wirklich was gelernt. Ich glaube, auch viele Zuhörer haben was gelernt. Also es gibt 12% Powerbar-Gutschein und die gehen natürlich auch in den Powerbar-Spendentopf mit rein. So, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Wir haben einen ganzen Podcast wieder über dieses Projekt gesprochen und ich möchte jetzt endlich mal noch über was anderes mit dir sprechen. Was ist 2025? Ja, der Mikroabenteuer hast du es, glaube ich, so ein bisschen genannt. Was heißt das?
Genau, es ist jetzt für mich so ein Jahr zwischen Projekten. Also, das ist jetzt ein halbes Jahr her, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr mit den 120. Mir geht's super, aber ich weiß natürlich trotzdem, dass es eine ziemliche Belastung war, weil ich auch das Jahr davor bin ich durch die USA gerannt.
Ja.
Daher möchte ich dieses Jahr jetzt kein super langes Projekt über Monate machen und habe natürlich auch viel zu tun, einfach mit, war ja auch medial ein Riesenerfolg, einfach Vorträge und so weiter und Buch, dass ich jetzt Mikroabenteuer mache, bevor es dann nächstes Jahr wieder auf ein ganz großes Projekt geht. Und zwar mache ich zum einen jeden Monat ein Mikroabenteuer. War jetzt gerade habe ich einen 100 Kilometer langen Swimrun gemacht von Karlsruhe nach Mannheim. Ziemlich gut war, Swimrun-Saison war ein bisschen früh, so bei 9 bis 10 Grad Wassertemperatur. Aber es sind nur kurze Segmente,
ja,
mit Neo natürlich.
Ja, klar.
Also war richtig cool. Und dann mache ich noch eben diese Langdistanz mit Freunden jeden Monat als Community-Event, wo wir dich ja auch sehen dann im September für die Fuschel-Edition.
Ich sag das jetzt nochmal.
Und das ist mein Fokus. Da habe ich 2 schöne Sachen pro Monat. Das macht Spaß.
Und, aber du hast schon so durch die Blume angekündigt, da kommt wieder was Großes. Natürlich wirst du mir jetzt nicht verraten, was da kommt, weil das ist ja immer top secret bei dir. Aber wird das nochmal so extrem wie Rot?
Es wird was anderes.
Mhm.
Also ich werde immer gefragt, was war mein härtestes Projekt, wie überbietet man das?
Mhm.
Ja, da muss ich allein sagen, der Triathlon rund um die Welt und das Rot-Projekt, man kann es nicht vergleichen.
Mhm.
Das eine war Hochleistungssport, das andere war ein Abenteuer mit genauso Riesenherausforderungen auf eine andere Art und Weise, weil ich halt eben kein Team dabei hatte. Ich hatte einen sibirischen Winter und solche Sachen und das ohne ein Team. Das heißt, wenn ich eine Herausforderung habe, dann muss ich sie selber lösen. Es war einfach was anderes. Und das kann man nicht miteinander vergleichen. Mein nächstes großes Projekt wird wieder ein Abenteuer. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Es wird auf jeden Fall saugeil. Ich freue mich drauf.
Ja, das kann ich mir bei dir auch vorstellen. Ich glaube, es gab noch nichts, was nicht saugeil war bei dir. Wir freuen uns wirklich sehr drauf, wenn wir das dann erfahren. Ich werde jetzt gar nicht erst weiter bohren, weil ich kriege nichts raus aus dir. ja, wir beide sehen uns spätestens am 27. September. Ja, jetzt habe ich es dann nochmal confirmed. Ich freue mich sehr drauf am Fuschelsee. Da werden wir eine schöne Langdistanz machen. Vielen Dank, Jonas, für den Besuch. Ja, ich hoffe, dass ich das erfüllen kann und wir dich dann auch zum dritten Mal noch bei uns im Podcast hören werden. Ja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr mal, ja, auch mal Vorschläge habt für eine Quizfrage zum Thema Sporternährung, dann schickt es uns. Wenn ihr Feedback habt, auch gerne kommentieren, wie immer auf Instagram. Den Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann abonniert uns und bewertet uns. Das war's. Danke, Jonas. Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.